Danke, Michaela. Worte des lebendigen Gottes. Gottesdienst inmitten des täglichen Lebens, wie sieht das eigentlich konkret aus? Das hat Michaela gerade vorgelesen. Ihr könnt das nachpflegen zu Hause. Ich möchte euch das herzlich anbefehlen. Die Predigt ist die Überschrift zu dem, was Michaela vorgelesen hat. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Zunächst mal aus der Lutherbibel und dann aus der Neuen Leben-Übersetzung. Zunächst die Lutherbibel. Dort heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig vor Gott sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Jetzt die Neues Leben Bibel. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Herr unser Gott, schenke Gnade zum Hören und zum Reden. Amen. Wenn das Wort Gottesdienst fällt, wenn wir das Wort Gottesdienst hören, denken wir natürlich zunächst mal an den Sonntagvormittag. Aber das ist hier in unserem Bibeltext gar nicht gemeint. Der Sonntagvormittag ist ein wichtiger Gottesdiensttermin, aber den meint das Wort Gottes hier nicht. Das Wort Gottes meint in dieser Bibelstelle den Gottesdienst unseres Lebens. Gottesdienst in Mitteln des täglichen Lebens. Es geht um unsere Lebensgestaltung. Es geht darum, wie wir als Menschen, die wir Jesus nachfolgen, im Leben unser Leben gestalten. Gottesdienst. Es ist also einerseits in unserem Sprachgebrauch der Gottesdienst am Sonntag und andererseits, wie es hier in der Bibel heißt, der Gottesdienst des Alltags, der Gottesdienst des Lebens. Unser Gottesdienst inmitten unseres täglichen Lebens. Diesen Gottesdienst inmitten des täglichen Lebens sollen wir vernünftig, mit Verstand leben. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, sagt die Bibel. Vernunft und Verstand ist eines der Dinge, die uns Gott als Unterschied zum Tier mitgegeben hat. Verstand haben, Vernunft heißt, wir können unser Leben planen. Wir brauchen nicht wie die Blinden umherzutappen. Wir können die Folgen unseres Verhaltens abschätzen, zumindest in Teilen. Und wir können mit dem Vater im Himmel und mit dem Herrn Jesus in Kontakt treten. Gerade die Beziehungsaufnahme zu Gott und zu Jesus ist vernünftig. Ein vernünftiger Gottesdienst. Ein vernünftiger Lebensstil. Gerade dieser Punkt, den Gebrauch der Vernunft und unseres Verstandes, was das Leben mit Jesus angeht, das ist das Thema. von Römer Kapitel 12 und das Thema dieser Predigt. Die Bibel sagt durch den Apostel Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch, der Apostel Paulus, auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Wisst ihr, Gott hat mit unserem Leben, mit deinem Leben, mit deinem Leben, mit meinem Leben ein tiefes Mitempfinden. Jemand hat mal so ein bisschen salopp gesagt, Gott ist uns näher als der Baum der Rinde. Er ist da. Er empfindet mit. Der Apostel Paulus hat persönlich diese Erbarmungen, diese Barmherzigkeit, dieses Mitgefühl, dieses Anteilnehmen erlebt. Er war ein Christenhasser, ein sehr gebildeter, ein Schriftgelehrter. Aber nicht nur ein Christenhasser, er war ein Christenquäler und ein Christenverfolger. Und doch hat der Herr Jesus sein Leben völlig umgekrempelt. Der Auferstandene tritt ihm in den Weg und sagt, stopp, so geht's nicht weiter mit dir. Ich habe etwas Besseres mit dir vor. Ich denke, der Herr Jesus hätte nur einfach mit dem Finger schnipsen können und dieser Christenhasser wäre vernichtet worden. Aber er tat es nicht, sondern erbarmte sich über diesen irrenden und verblendeten schriftgelehrten Christenhasser, diesen religiösen Fanatiker. Und was Paulus selber mit dem Erbarmen Gottes erlebt hat, das gibt er weiter. Hört noch einmal. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Welches ist unsere einzige angemessene Antwort auf die Barmherzigkeiten Gottes? Verstand, Vernunft und Herz einschalten. Der erste Gedanke. Christ sein ganz und nicht ein bisschen. Es heißt, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Bibel ruft uns auf, unser Leben als ein Opfer darzubringen. Wie klingt das so in euren Ohren, Opfer? In meinen Ohren klingt das nicht angenehm, sondern hart. Opfer, das klingt nach Verzicht, das klingt nach Blutvergießen. Das klingt irgendwie brutal. Wer will schon sein Leben opfern? Das riecht nach Schmerz und Quälerei, oder? Aha, könnte da jemand sagen, wusste ich's doch. Christsein ist Quälerei. Da steht es, gebt eure Leiber als ein Opfer. Ja, auf diese Gedanken kann man kommen, wenn man alles andere ausblendet, was die Bibel vorher im Römerbrief und auch sonst sagt. Zum Beispiel, dass uns Gottes Güte, nicht sein Zorn, dass uns Gottes Güte zur Umkehr, zur Besinnung treibt. Er tut uns viel Gutes und wir laufen oft an seinen Fingerzeigen vorbei, wie die Blinden, die mit ihrem Stock tappen und vorbeitappen und wie die Tauben, die nicht hören können. Und Gott ist da, seine Güte ist da. Er ruft uns auch als Christen auf, lass dir meine Güte gefallen. Hab Acht auf meine Fingerzeige zur Kurskorrektur. Weiter steht in der Bibel und im Römerbrief, dass nichts mehr zwischen uns und dem lebendigen Gott steht. Wir brauchen keinen Mittler mehr zu bemühen, keinen Amtsträger, keinen Kuttenträger, keinen mit prächtigem Ornat und mit Doktortiteln ausstaffierten, klugen Menschen, sondern wir können direkt zu Gott kommen durch Jesus. Indem wir uns Jesus ganz anvertrauen, werden wir von unserer Schuld freigesprochen. Der Herr Jesus hat uns die Tür zu einem Leben mit Gott weit geöffnet und hat uns eine tiefe Sinnerfüllung geschenkt. Diese Sinnerfüllung, die können wir manchmal erahnen. Aber wir werden die ganze Ewigkeit, die wir bei ihm sein werden, Staunen über Staunen über Staunen, was Gott für uns bereitet hat. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und die Türe steht auf. Die steht weit offen. Gott sagt, schau, die Türe steht offen, du darfst hineingehen. Und wenn du durchgegangen bist, darfst du hören, was ich für dich an Aufforderungen und Erwartungen und auch an Ermutigungen habe. Und wisst ihr was? Ich komme immer wieder zum Staunen über Gottes Güte. Und dann schlägt mein Herz höher. Mein Herz schlägt höher, wenn ich an Gottes Güte in meinem Leben, in unserem Leben als Ehepaar und Familie und im Gemeindeleben denke. Mein Herz schlägt höher, deins auch. Dass ihr euren Leib hingebt als Opfer. Noch einmal, damit meint die Bibel nicht ein blutiges oder tödliches Opfer, sondern ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Das ist ein Leben, das Gott ganz und gar gehört und ihm dient. Das zu erleben ist möglich, wenn wir uns auf Jesus fokussieren. Fokus kennen wir. Wenn wir Jesus immer wieder im Auge haben. Wenn wir immer wieder in der Beziehung zu ihm sind. Natürlich ist das im Alltag nicht so, dass wir ständig innerlich im Gebet sind und dann, wenn ich an der Druckmaschine stehe, auf einmal die Druckmaschine Futzack macht und ich dem Chef erklären muss, wieso auf einmal alles schwarz ist, was rauskommt, was eigentlich nicht schwarz sein sollte. Und ich, was hast du denn gemacht? Und ich sage, ja, ich war mit Jesus verbunden. Der wird mir was anderes erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Mit Jesus verbunden zu sein, das im Gebet zu sein mit ihm, heißt nicht, die täglichen Pflichten und die täglichen Sorgen zu vernachlässigen. Das ist eine Lebenshaltung. Und das drückt sich so schön aus, wie es eine Schwester mir mal gesagt hat. Ich bin von jetzt auf gleich sofort im Gebet. Sie steht an dem Suppentopf, macht da die Suppe und dann fällt ihr was ein und dann betet sie. Finde ich ein schönes Beispiel, mit Jesus verbunden zu sein. Und die anderen Gebetszeiten, die wir haben, zum Beispiel auch die freie Gebetszeit am Mittwoch, wir können ausruhen in der Ewigkeit Gottes. In der Stille vor Gott, im Hören aufeinander und im Gebet zu ihm hin. Wir können aufatmen und durchatmen bei ihm. Und Gott ist denen nahen, die sich ihm nahen. Gerade auch im Gebet. Mit unserem ganzen Sein dürfen wir ihn anbeten. Mit unseren Worten und Taten. Mit unseren Gefühlen. Gottesdienst des Lebens. Jetzt möchte ich den Gottesdienst des Lebens, von dem unsere Bibelstelle spricht, unser Kapitel 12, Römerbrief spricht, mit dem Gottesdienst am Sonntagmorgen vergleichen. Wenn wir sonntags morgens in den Gottesdienst kommen, ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen aufgestanden seid, ob der Wecker geklingelt hat oder ob ihr Frühaufsteher seid, wie auch immer. Wir müssen rechtzeitig aufstehen, um pünktlich zu sein. Wir kommen an, begrüßen die anderen Gottesdienstteilnehmer und Teilnehmerinnen, quatschen ein wenig und setzen uns dann spätestens auf die Stühle, wenn das Präludium erklingt. Die Musikband spielt oder ein Musikvideo oder ein gemeinsames Lied zeigt, aha, jetzt hat der Gottesdienst angefangen. Und vielleicht sprechen wir ja vorher ein kurzes Gebet, damit wir ruhig werden. Bei dem ganzen Gewusel und Gerösel und Grüßen und Quatschen ein Gebet, ein kurzes Gebet, damit auch wir geistig ankommen, uns auf den Gottesdienst fokussieren, einstimmen können. Gebet vor dem Gottesdienst, ich denke, das ist ein guter Plan. Im Gottesdienst des Lebens ist es ähnlich. Da müssen wir zwar nicht körperlich ankommen, aber bevor wir irgendeinen Gottesdienst des Lebens im Alltag verrichten, müssen wir uns sammeln. In der Stille morgens ein Gebet sprechen. Sich Zeit nehmen mit dem Herrn. Und nicht einfach so in den Tag hineinstolpern. Das ist ein Angebot, das ist kein Zwang, das ist unser Vorrecht. Und ich stelle mir das so vor, dass Gott sagt, ach, Ralf, ich habe schon auf dich gewartet. Endlich bist du da. Endlich kann ich mit dir reden und du kannst zu mir reden. Schön, dass du da bist. Und es setzt deinen Namen ein. Schön, dass du da bist. Du kannst das jederzeit tun, aber wenn du dir Zeit nimmst zu Beginn des Tages, lieber Bruder, liebe Schwester, das hat eine besondere Qualität. Das ist auch ein guter Plan. Wenn ich sonntags hier bin, kann ich auch nicht nur einen Fuß oder eine Hand hierher schicken. Das leuchtet jedem ein, das ist Blödsinn. Der restliche Körper bleibt zu Hause und ich schicke meine Hand und meinen Fuß oder meinen Kopf oder meinen Hals. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich muss ganz kommen. Genauso geht es auch mit unserem Gottesdienst im alltäglichen Leben. Ich muss ganz da sein und auch ganz da sein mit meiner Aufmerksamkeit. Hört noch einmal, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Natürlich geht es darum um einen beherzten Entschluss. Auf dem Weg in ein Leben mit Gott ist es wichtig, dass ich und dass du, wo immer du stehst, dein Leben mit dem Herrn ehrlich durchsprichst. Er weiß ja sowieso, was los ist. Warum sollte ich ihn mit Halblügen und Herumdiskutiererei versuchen auszutricksen? Menschen kann man austricksen. Menschen schauen uns nur vor den Kopf und nicht ins Herz. Aber hallo, der Herr sieht unser Herz an. Deswegen lasst uns immer wieder ehrlich mit dem Herrn unseren Tag durchsprechen. Es sei Kummer oder Leid, es sei Not oder Schmerz, es sei Freude oder es seien auch gute oder schlechte Gefühle. Denn die Kernbotschaft der Bibel ist, tue Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das gilt nicht Christen wie auch Christen. Was heißt das denn? Ich übersetze das mal. Ändert euer Leben, denn Gottes Herrschaft ist da und stellt euer bisheriges Leben in Frage. Unser Leben als Christen ist im Wandel. Im Wandel, wenn wir mit Jesus leben. Das, was mir vor 20, 30 Jahren wichtig war, das hat Jesus im Laufe der Zeit verändert in eine andere Priorität. Und wenn Jesus im Wandel meines Lebens, im Wandel deines Lebens mitgeht, dann wirst du nie zu spät kommen. Er geht nie schneller, als du nachkommen kannst. Das ist das Wunderbare. Mein ganzes Leben soll ihm gehören. Und das kann ich immer wieder im Gebet sagen. Und ich denke, wir haben das in den wunderbaren Liedern in der Anbetungszeit heute. Vielen Dank für die Auswahl, für die Musik. Haben wir das gebetet. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Hier bin ich, Herr. Und was immer wir gebetet haben. Und an so einem Gebet, an dieser Aufrichtigkeit, freut sich der Herr. Und jetzt geht es darum, dass aus dem Gebet die Praxis kommt. Und deswegen haben wir das Wort Gottes. Nicht ein bisschen, sondern ganz dem Herrn gehören. Nicht ein bisschen dem Herrn dienen, sondern ganz. Eine Lebenshingabe mit Vernunft, ein vernünftiger Gottesdienst. Ein zweites, umparken im Kopf und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt es in der Lutherbibel, und in der Neues Leben Bibel heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Was zeichnet denn diese Welt, deren Teil wir auch sind, eine Welt, die ohne Gott lebt, denn aus? Was sind denn da für Dinge? Ich habe mal so einige aufgelistet. Jetzt muss die Technik unglaublich aufpassen. Das sind, glaube ich, 5 Folien, die kommen. Ich zähle das mal auf. Die erste Angelegenheit, Manipulation durch Film und Werbung und zum Teil tendenziöse Berichterstattung. Wer kann sich dieser Macht wirklich bewusst entziehen? Dann die Inhalte, Sex, Crime, War and Happiness. Die Medien unterstützen eine Vergnügungs- und Unterhaltungskultur. Hauptsache, es wird gelacht miteinander. Es gibt gute Sendungen, wo man wirklich auch Tränen lachen kann. Aber manche Sendungen sind auch so angelegt, da werden die Teilnehmer, die Kandidaten durch den Kakao gezogen. Und je mehr und je unverhoffter das geschieht, desto größer ist der Spaß. Da hört eigentlich für einen Menschen, der Ehrlichkeit in seinem Leben praktiziert, muss noch nicht mal Christ sein, und für uns allemal der Spaß und die Freude auf. Die Unterhaltungskultur. Es hat vor Jahren Neil Postman ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode. Das geht immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Sei es jetzt die Krankheit, die dazwischen kommt, kann man sich nicht mehr. Die Krankheit ist nicht amüsant, gar nicht. Aber ist immer schön, ist immer happy, von einem Ereignis zum nächsten. Der triste Alter, der wartet sowieso. Montag ist alles SCH. Und wann ist denn das nächste Treffen? Wann ist denn das nächste Event? Wo kommen wir denn hin? Wo haben wir den Spaß? Und so geht das. Das ist in der Denke der Menschen drin. Und wir stehen mittendrin und wir können nicht sagen, oh, kommt bei mir überhaupt gar nicht vor. Bin ich ganz frei von. Das nächste, Social Media. Der Markt schier unbegrenzter Vielfalt der Interessen in den Social Medias. Social Media abhängig. Willst du Zustimmung haben, gestaltest du deinen Account so, dass du möglichst viele Likes bekommst. Und je mehr Likes du bekommst bei Twitter, bei Instagram oder wie sie alle heißen, bei TikTok, desto mehr wird dein Account gepusht. Desto mehr steht er an vorderster Stelle. Also will man natürlich möglichst viele Likes haben. Worauf lassen die Menschen sich da ein? Und wer ein Dislike gibt, der wird schnell in die Ecke abgeschoben. Du bist ja ein Hater. Du magst mich nicht. Wie bist du denn drauf? Du bist ja ein Nazi. Versteht ihr, was da abgeht? Und wir stehen mittendrin in dem Zeitlauf dieser Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Oder drittens, ja, Hauptsache Gesundheit. Ja, das stimmt. Gesundheit ist wirklich ein Geschenk Gottes. Und ich danke Gott jeden Tag für sein Durchtragen und für die Gesundheit. Aber Gesundheit über alles, das ist ein Ticken zu viel. Bloß keine Schmerzen mehr haben. Es gibt für alles die Pillen. Ich sage nicht, dass die Medizin und eine gute Medikation ein Segen ist. Wir haben das erlebt, auch bei der Medikation unserer kranken Schwiegermutter. Gott sei Dank gibt es verantwortliche Ärzte und Apotheker, die eine gute Medikation zusammenstellen. Aber wenn das ganze Leben sich nur noch auf Schmerzlosigkeit und Gesundheit fokussiert, läuft was gewaltig falsch. Für alle scheint es ein Medikament und eine Lösung zu geben. Mein viertes, Modetrends. Da bin ich so involviert, aber ich bin nicht unbeteiligt. Ich würde mir jetzt auch nicht mehr die Klamotten anziehen, die ich vor 40 Jahren oder 30 Jahren getragen habe. Das geht eigentlich nicht mehr. Und wenn ich dann ab und zu mal einen Anzug anhabe, dann bin ich schon von älteren Geschwistern angesprochen worden. Ja, das ist nicht meine neueste Schrei, aber steht dir gut. Ja, ich bin ja also nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr und jede Saison gucke, was sind die Modefarben für mein Alter, welche Schuhe sind gerade hip und so. Aber das ist nicht verboten. Das ist nicht so, als wenn, ihr dürft jetzt nicht den Eindruck haben, als wenn der Prediger sagt, da dürft ihr nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, was mein Brain, was mein Geist, was meinen Sinn ausmacht. Hechle ich jetzt einen Modetrend nach dem anderen nach? Schaue ich mir eine Modeschau nach der anderen an, um möglichst viel mitzukriegen, was in ist? Und hallo, die Männer sind genauso involviert. Die möchten auch gerne wissen, was ihnen ist und möchten auch nicht disliked werden von ihren Leuten, wenn die sagen, ja, was hast du denn da für ein T-Shirt an? Das sieht ja grottig aus oder wie die ganzen Ausdrücke heißen. Das alles nimmt die Menschen ein. Ja, Erfolg suchen, Geld verdienen, ja, wollte ich mein ganzes Leben lang viel Geld verdienen. Aber Gott hat mich in meine Grenzen gewiesen und hat mir seine Lebensplanung gezeigt. Es hat immer gereicht, aber reich geworden bin ich dabei nicht. Es gibt Menschen, die Christen sind und die reich sind. Gott sei Dank. Und sie können mit dem, was Gott ihnen an Geld und Reichtümern anvertraut hat, viel Gutes tun. Preis den Herrn. Aber wer sein ganzes Leben darauf fokussiert, reich zu werden, der hängt sein Lebensziel an ein trügerisches Medium. Geld haben ist nicht alles. Oder in menschliche Beziehungen. Ihr wisst das selber, wie beziehungssehnsüchtig wir sind. Gemeinde ist ein Beziehungsgeflecht von Menschen, die einander lieben, in der Liebe Jesu. Wir reden von Gemeindefamilie. Wir reden von dem Klima der Liebe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagt der Herr Jesus. Und das ist auch so. Jeder sehnt sich nach Beziehungen, aber oft klappt es nicht so, wie man sich das wünscht. Und die Menschen, sie suchen Beziehungen und ich habe so den Eindruck, die Ehepaare, die ihr 10, 20, 30, 40, 50, 60 oder jetzt las ich von einem 70-jährigen Ehejubiläum, wenn die so lange zusammenbleiben, das ist schon ein Wunder. Da fragt man ja, was? Das ist kein Druckfehler. Nein, nein, die sind so lange zusammen. Und die Menschen heute fragen sich, wie ist das möglich? Und obwohl man sich nach Beziehungen sehnt, hat man den Eindruck, dass die Menschen beziehungsunfähiger geworden sind. Du liebst mich nicht mehr. Woran macht man das fest? Fehlendes Gefühl? Was auch immer das ist. Ich will da nicht drüber lästern. Es ist jedes Menschenschicksal einzeln zu sehen. Aber wenn das die Jagd nach Beziehungen unser Leben ausmacht, dann ist es die falsche Jagd. Natürlich, es gibt andere Dinge. Es gibt, ja, Jugend, Kosmetik und Schönheit. Jugend ist in, Alter und Altwerden ist out. Die Alten werden nicht mehr gehört. Die Jungen möchten gerne wissen, lass mich mal, wir erleben das ja auch in unserer Familie, da will der gute Rat, der ganz zart gegeben wird, einfach nicht gehört werden, weil man will es selber machen. Okay. Da muss man schlucken, muss man sagen, okay, wir sind trotzdem da, wenn ihr Nachfragen habt. Jugend ist in, Schönheit ist in. Für alle Falten gibt es Creme und wer genug Geld hat, der kann sich so operieren lassen, dass die Schönheit ihn so verzerrt, dass man ihn gar nicht mehr kennt. Das gibt's alles. Wir haben in einer weiteren Bekanntschaft einen Chirurgen, einen Schönheitschirurgen, und er sagte einmal zu meiner Frau, es ist eine Schande, was Menschen durch ihren Willen aus ihrem Körper machen. Und er ist dann Dienstleister und er muss dann schnippeln und schneiden und muss dann spritzen und was auch immer, dass das alles so im Wunsch des Patienten ist. Nein. Wir sind dankbar für unsere Ärzte, wir sind dankbar für plastische Chirurgie. Gott sei Dank gibt's das. Aber wer sein Leben ganz darauf fokussiert, nur schön zu sein, nur jung zu sein. Vor einiger Zeit sah ich beim Spazierengehen auf eine adrett gekleidete Dame, hinter der wir hergingen. Und wir haben sie dann überholt und sie drehte sich so halb um. Und ich dachte, sie wäre so Anfang 30. Schwer gefehlt. Die war mindestens doppelt so alt. Die hatte sich einfach jung angezogen, weil jung ist in. Ich bin wer, wenn ich jung bin, auch wenn ich jung erscheine. Es ist gar nicht verkehrt, dass man die Kosmetik benutzt. Es ist gar nicht verkehrt, dass man sich hübsch macht. Aber Ist Hübschheit denn nur abhängig von einem hübschen Body oder kommt wahre Schönheit nicht von innen? Es gibt Menschen, die äußerlich gar nicht so attraktiv sind, aber sie sind schön, weil ihre Schönheit von innen kommt und durchpulst und durchduftet ihr ganzes Leben und der Duft wird in ihrer Gegenwart wahrgenommen. Es gibt Menschen eine geistliche, eine innere Schönheit. Wie auch immer, Christen kehren oft ihrer christlichen Erziehung den Rücken. Wo finden wir uns vor? Wo denken wir, dass da unser Haken ist? Ich weiß es nicht. Fragt euch selber einmal. Lasst euch von Jesus die Antwort geben. Bittet den Herrn, euren Verstand, eure Vernunft hell zu machen, dass ihr begreift, was ihr lassen könnt und was ihr lassen müsst. Vielleicht ist es der exzessive Umgang mit dem Handy. Ich weiß es nicht. Das ist auch möglich. Digitale Abstinenz ist das neue Bio. Ich sage es nochmal. Digitale Abstinenz ist das neue Bio. Wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe, dann habe ich so 30 bis 40 bis 50% Panik. Warum? Warum ist das so? Wenn du jungen Menschen, egal oder auch mir, das Handy wegnimmst, dann hat man fast den Eindruck, dass einem ein Körperteil amputiert wird. Was ist denn das für eine Gebundenheit? Lasst uns achtsam sein auf unsere Handhabe mit den digitalen Medien. Digitale Abstinenz ist das neue Bio. Der springende Punkt ist, dass Gott uns alles gibt, dass wir es genießen können. Aber wir sollen es mit ihm tun. Genauso ist es auch mit dem Gottesdienst hier. Dieser heutige Gottesdienst kann dich enttäuschen oder kann dich ansprechen, kann dich innerlich berühren oder auch nicht. Aber du kannst trotzdem gesegnet sein. Aber das Ganze kann auch bedeutungslos an dir vorbeirauschen. Zu dem einen Ohr rein und zu dem anderen Ohr raus. Im Film Equalizer sagt die Verzweifelte zur Prostitution gezwungene Alina zum Filmhelden Robert McCall, dass sie gefangen sei in ihrer Welt. Worauf er antwortet, Alina, ändere deine Welt. McCall hat dann der jungen Frau geholfen zu einer neuen Welt, zu einem neuen Anfang. Und es denkt jemand unter euch, hätte ich doch auch so einen Helden. Weißt du, du hast den. Vielleicht merkst du den gar nicht. Vielleicht merkst du den gar nicht. Denk mal drüber nach. Es sind nicht nur Engel ohne Flügel, von denen es jede Menge hier unter uns gibt. Es ist doch der lebendige Gott, der uns nahe ist durch seinen Geist. Das ist unser Held. Jesus schenkt uns eine neue Denkweise. Er schenkt uns einen Neuanfang. Es gab vor einiger Zeit eine Autowerbung, und das ist eigentlich das Thema des zweiten Predigtpunktes, die sich als sehr erfolgreich herausstellte. Da wurde die Konsumenten, das Publikum aufgefordert, parken Sie im Kopf um. Ist schon 12 Jahre her, vielleicht erinnert sich jemand an die Automarke. Also wir wollen keine Schleichwerbung betreiben, aber ich finde diese total passend zum Thema heute. Im Kopf umparken. Erneuert euch in eurem Denken. Das passt doch. Umparken im Kopf. Gebt euren Hirnsynapsen die Chance, sich neu zu verknüpfen, würde jetzt ein Neurologe sagen. Lasst euch durch Gott, lasst es zu, dass Gott eure Denkweise verändert. Umparken im Kopf, ein Prozess, nicht ein Hoppla und ich hab's, sondern ein Prozess im Wandel des Lebens. Ich bitte dich als Botschafter Jesu, gib dem Heiligen Geist in deinem Leben eine Chance. Beschließe, ich will dir gehorchen, auch wenn es mir nicht passt. Es ist immer schwierig, neue Wege zu gehen, sein altes Verhalten zu ändern, aber wir sind aufgefordert, unser Verhalten an dem Liebesmaßstab und an den Geboten Jesu zu prüfen. Ein drittes, Demut statt Hochmut. Im Auftrag heißt es in der Bibel, warne ich euch, ich Paulus, jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Luther hat das ein bisschen anders übersetzt. Ich ermahne euch nun, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Wenn wir unser Leben mit dem Herrn Jesus immer wieder durchsprechen, wenn wir im Talk mit ihm sind und ihn bitten, uns Tag für Tag dabei zu helfen, passt es einfach nicht, dass wir uns unter eine Schulterklopfmaschine stellen. Also klopf, 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 Ralf, der sagt dann zu Jesus, also Jesus, jetzt mal ganz ehrlich, bei aller Demut, ich war doch schon gut, oder? Das ist nicht so der richtige Drall. Dass du die Kraft bekommen hast, Gottes Willen in die Tat umzusetzen, liegt nicht daran, dass du mächtig stolz auf deinen Glauben sein kannst. Es liegt einfach daran, dass Gott so barmherzig ist und dass Gottes Geist in dir und durch dich wirkt. Es liegt daran, dass Gott in seiner Gnade dir ein ganz persönliches, individuell zugeschnittenes Liebesmaß an Glauben geschenkt hat. Ich habe früher immer gedacht, ich müsste so predigen wie Prediger XY. Und ich wurde dann sehr real von lieben Menschen, besonders von meiner Frau, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bleib im Original. Viele werden als Original geboren, aber sterben als Kopien. Bleib du selber, aber lass dich von Gott verändern. Er hat dir das spezielle Maß deines Glaubens zugeteilt. Wolle nicht mehr haben als dieses Maß, aber fülle es ganz aus. Fülle es ganz aus. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich verweigern. Es gibt eine Verweigerungsdemut, die als solche klassifiziert wird. Ich bin so demütig, ich kann das nicht. Sprich mit Jesus drüber. Wen Gott haben möchte, lässt er nicht locker. Mose wollte nicht. Er hat 6-mal Gott ins Wort und hat ständig ja aber gehabt. Und das war schließlich so schlimm, dass Gott zornig geworden ist. Weiß ich denn nicht, dass du nicht reden kannst? Habe ich dir denn nicht Hilfe gegeben? Guck mal, dein Bruder Aaron kommt. Und nun mach dich auf und geh ihm entgegen. Irgendwann mal ist die falsche Demut zu Ende, lieber Bruder, liebe Schwester. Und auch dein Überschätzen deines Maßes, dein Mehr haben wollen, als Gott dir zugedacht hat, ist eine Gefahr. Dann tankt man bei bestimmten Predigern und Vorträgen im Internet und so weiter, bei bestimmten Liturgien und Mechanismen meint man aufzutanken, um sein Glaubensmaß zu vervollkommnen. Handauflegung, Segensgebet, wie diese ganzen Rituale heißen. Ich sage nichts gegen Handauflegung, ich sage nichts gegen Gebet. Aber bleib bei dem Maß deines Glaubens, weil Jesus hat es dir gegeben. Und um es auszuüben, hat er dir Gaben gegeben. Lest mal jetzt in diesem Zusammenhang Römer 12 die Verse, die Michaela vorgelesen hat. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und es ist nur exemplarisch und es gibt viel, viel mehr Gaben und Begabungen, die Gott geschenkt hat. Und Gott möchte, dass wir ein Glaubensleben mit Charisma führen. Führe ein Glauben mit deinem Charisma und äuge und schiele nicht nach Charismen, die Gott dir in seiner Gnade nicht gegeben hat. Das, was Gott dir gegeben hat, das kannst du und das weißt du auch und das erfreut dich auch. Schau mal, in dem Wort Charisma, Gabe, steckt das Wort Charis, Gnade, und das Wort Chara, Freude. Jetzt nehmen wir die beiden Dinge mal zusammen, Gnade und Freude. Gott schenkt dir in seiner Barmherzigkeit auf ein für dich persönlich zugeschnittenes Maß an Glauben eine Gabe, die dich erfreut, die anderen erfreut und die Gott ehrt. Ist das nicht wunderbar? Praktiziere dein Glaubensleben mit Charisma. Das ist das, was Gott für dich bereit hat. Schau, was der Herr für dich bereit hat und wachse in deiner Gabe. Werfen wir zum Schluss, ich mache den Sack jetzt zu, die letzte Folie bitte, werfen wir zum Schluss einen Blick auf unseren Sonntagsgottesdienst. Gleich ist Schluss und da passiert wieder etwas, auch für unseren Gottesdienst im alltäglichen Leben, nämlich der Segen. Raimund, du sprichst den gleich? Klar, natürlich. Segen am Ende des Gottesdienstes ist keine Goldmedaille für unsere Beteiligung, kein Siegeskranz für deine Aufmerksamkeit und kein Lob für dein Mitmachen. Segen ist auch kein frommer Rausschmeißer. So nach dem Motto übrigens, okay, alles Gute von Gott und tschüss. Das ist auch nicht mit Segen gemeint. Segen heißt nicht Punkt, sondern Doppelpunkt. Segen bedeutet Sendung. Mit dem Segen werden wir hinaus in die Welt gesandt, damit wir anderen Menschen durch unseren Gottesdienst des alltäglichen Lebens zum Segen werden. Schaut mal, da sind die Herzen auf der Folie verknüpft. Es fängt bei dir an und den Segen, den du heute empfangen hast, und mit dem Segen zur Sendung. Gibst du das, kannst du das weitergeben, was Gott dir heute geschenkt hat? Ist das nicht großartig? Ist das nicht wunderbar? Führt uns das nicht dazu, dass wir ganz neu über unseren Jesus dankbar sind und auch über den Gottesdienst dankbar sind? Dass wir anders denken über den Gottesdienst? Die Lebensantwort auf Gottes Erbarmen. Ja, Herr, ich will. Wenn du, hilf mir bitte dabei. Der Gottesdienst unseres Lebens ist kein Spurt, sondern ein Langstreckenlauf. Ich schließe mit dem Wort Gottes. Glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort hören und es befolgen. Worte des lebendigen Gottes. In Jesu Namen. Amen.